D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Drei wichtige Zahlen heute Abend. 104, 22 und 3. Erstmal die 3. Drei deutsche Filme haben bei der Berlinale die Chance, einen Bären zu gewinnen. Helle Nächte, Boys und Rückkehr nach Montauk. Unser Filmman Tom Westerholt hat es alle gesehen. Sein Urteil ist mehr wert als so ein oller Bär. Bitte gleich in ein paar Minuten hier bei uns. Dann die 22, Rahel.
22 Tage lang hatte Sicherheitsberater Michael Flynn seinen Job bei Donald Trump. Am Montag ist er ja dann zurückgetreten. Und jetzt kommen immer mehr Details raus, wer da so alles vor dem Amtsantritt von Donald Trump Kontakt zu russischen Regierungsmitgliedern hatte. Das Thema um 10 vor 7 bei uns.
Und noch die 104. Eine Rakete, die 104 Satelliten ins All schleppt. Das ist ein neuer Rekord. Und hochgeschossen hat diese Rakete nicht die USA und nicht die ESA, Russland oder China, sondern Indien. Welche Rolle spielt eigentlich Indien mittlerweile in der Raumfahrt? Sprechen wir gleich auch kurz nach halb drüber. Redaktionskonferenz am Mittwoch. Mit dabei ist Rahel Klein.
Hallo.
Am Mikrofon ist Ralf Günther. Und wie hört sich das eigentlich an, so ein Countdown bei einem Raketenstart in Indien? So.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
D-Radio Wissen.
Bis zur Verleihung der Bären in Berlin dauert es noch ein paar Tage, 4 Tage noch, aber wir kennen ab heute alle 3 deutschen Beiträge im Wettbewerb der 67. Berlinale. Nach der Doku Boys von Andres Weil und dem Drama Helle Nächte von Thomas Aslan läuft heute der 3. und letzte deutsche Film im Rennen, Rückkehr nach Montauk von Regielegende Volker Schlöndorff. D-Radio Wissen Filmexperte Tom Westerholt hat natürlich alle gesehen. Alle 3 Filme. Wie ist deine Prognose, Tom?
Also sag mal, so ein richtiger Knaller sind sie jetzt alle 3 nicht geworden. Und es würde mich überraschen, wenn einer von ihnen am Ende was mit der Bärenverleihung zu tun hätte.
Ja, vielen Dank, Tom, für das vernichtende Urteil. Oder möchtest du was ergänzen?
Ja gut, also dass jetzt alle 3 kein Knaller sind, heißt ja nicht, dass die alle nur schlecht wären. Ne? Es hat mich nur keiner davon so umgehauen, dass ich beseelt aus dem Kino gegangen wäre. Fangen wir vielleicht mit dem Schlöndorff von heute an. Der hat mir streckenweise sogar ganz gut gefallen. Ein Schriftsteller, gespielt von Stellan Skarsgård, kommt zurück nach New York, wo er lange Zeit gelebt und gearbeitet hat. Er will seinen neuen Roman vorstellen, der halb autobiografisch ist und ja von all den Dingen handelt, die man im Leben tut oder eben nicht tut. Verpasste Gelegenheiten und so. Mhm. Und dass sowohl das, was man tut, als auch das, was man lässt, eben Konsequenzen hat. So, und dann trifft er genau die Frau in New York wieder, auf die quasi das ganze Buch zurückgeht. Gespielt von Nina Hoss, die große Liebe dieses Schriftstellers. Die hat er vor Jahren gehen lassen, anstatt sie festzuhalten. Ein Riesenfehler. Da glaubt er. So, und jetzt kommt's. Nicht nur im Film ist diese Geschichte teilautobiografisch, sondern auch in echt, hat mir Volker Schlöndorff im Gespräch erzählt, was die Aufregung vor der Premiere heute Abend jetzt auch nicht gerade weniger werden lässt.
Also bei einer Romanvorlage, das ist sozusagen wie Trapez mit Netz unten drunter. Und wenn es eine eigene Geschichte ist oder inspiriert, ist ja kein Schlüsselroman, dann ist natürlich, wenn man fällt, dann geht es direkt hart auf den Asphalt.
Wie autobiografisch diese Geschichte über die verpasste Chance auf die ganz große Liebe ist, wollte mir Volker Schlöndorff dann nicht verraten. Das lag vielleicht aber auch daran, dass seine Frau genau neben ihm stand.
Hätte ich mich dann auch eher zurückgehalten. Wie löst er es im Film als Regisseur?
Also auf jeden Fall mit viel Zeit für seine beiden Hauptdarsteller, inszeniert diese innere Zerrissenheit, dieses Nicht-Was-Wissen, was hätte werden können, wenn man sich damals anders entschieden hätte, löst das mit sehr viel Ruhe, manchmal vielleicht auch etwas zu viel Ruhe, aber es wird auf sehr poetische Art klar, was er sagen will. Das Leben ist kein Konjunktiv und Uhr zurückdrehen ist nicht.
Der zweite deutsche Beitrag heißt Beuys, ist eine Doku über den Künstler Josef Beuys. Das ist der mit dem Fett und dem Filz und den Dreiecken. Er hat eine gemacht, die er sich richtig gut mit sowas auskennt, Andreas Feil.
Ja, der mehr Filmpreise im Regal hat als andere Leute Bücher, das stimmt. Vielfach ausgezeichnet seine Doku Black Box BRD. Da ging es um eine Täter-Opfer-Gegenüberstellung in Sachen RAF. Aber auch sein letzter Spielfilm zum Thema RAF, Wer, wenn nicht wir, mit August Diehl und Alex Fehling, hat massig Preise gesammelt. Im Neuen geht es jetzt also um diesen Josef Beuys, bei dem viele eben nur an die berühmte Fettecke in der Düsseldorfer Kunstakademie denken. Weil zeigt aber, dass Beuys mehr war als nur Exzentriker, nämlich ein hochpolitischer Künstler, der vor allem in den 60ern und 70ern seine Installationen sehr gesellschafts- und politikkritisch ausgerichtet hat. Und das sieht man in den vielen Archivaufnahmen, auch ein extrem wortgewandter Entertainer. Feil hat alles so in Schwarz-Weiß gehalten, tausende Stunden Material, Fotos, Interviews gesichtet, ausgewertet und zusammengeschnitten. Das ist alles sehr stimmig. Allerdings gehört diese spannende Beuys-Doku dann doch eher in einen Arte-Fernseh-Sonntagnachmittag als ins Kino, was diese sehr informative, aber einfach wirklich null dramaturgische Doku im Berlinale Wettbewerb verloren hat, weiß ich dann auch nicht so recht.
Und dann der dritte und letzte Film, das Drama Helle Nächte von Thomas Aslan. Was ist das?
Ah, Kategorie Katastrophe. Leider. Eine Großvater-Vater-Sohn-Geschichte, wirklich mitleiderregend langweilig. Der Großvater, der zuletzt in Norwegen gelebt hat, ist verstorben. Dessen Sohn, der ihn nun beerdigen will, hatte seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. Und da fällt ihm dann auf, dass er ja selbst auch einen Sohn hat, so circa 15, zu dem er auch seit Jahren keinen Kontakt mehr hat und denkt sich, das ist doch meine super Bonding-Chance, wenn ich den mit zur Beerdigung nehme. So fahren also nun Vater und Sohn roadtrip-mäßig durch Norwegen, schweigen oder brüllen sich an, haben null Draht zueinander, das findet der Vater traurig, der Sohn einfach nur ätzend und minutenlang filmt Aslan zum Beispiel durch die Windschutzscheibe des Geländewagens auf die staubigen norwegischen Straßen in einer derart überzogenen Tristesse und Verzweiflung, dass jeder, der irgendwann mal nach Norwegen wollte und noch nie dort war, nach diesem Film da auch bestimmt nicht mehr hin will. Genau wie Vater und Sohn, wirklich müht man sich als Zuschauer im Kino ab und vor allem diese banale Läuterungsnummer nervt. So dieses, weißt du, jetzt wo der eigene Vater tot ist, zu dem man ewig keinen Kontakt mehr hatte, merkt man erst, wie endlich alles ist. Also fängt man jetzt plötzlich an, das ebenfalls zerrüttete Verhältnis zum eigenen Sohn kitten zu wollen, bevor es zu spät ist. Das ist zu wenig für über 90 Minuten Film, wenn man sonst keine weitere Idee für eine Story hat. Und damit war Helle Nächte leider ein sehr düsterer Berlinale Moment.
Hört sich an, als wäre der Film prädestiniert für einen Bären. Der gewinnt am Ende,
ja,
war's ab.
Wahrscheinlich ist es auch. Ja, wahrscheinlich ist es dann so.
Die Radiowissen Filmfachmann Tom Westerholt über die drei deutschen Wettbewerbsbeiträge auf der diesjährigen Berlinale. Lassen wir uns mal überraschen, ob vielleicht am Ende doch noch einer bei der Preisverleihung am Samstagabend abgegriffen werden kann. Ein Bär. Die Wege einer Jury sind ja bekanntlich unergründlich. Dankeschön.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Heute Abend trifft der FC Bayern München in der Champions League auf den FC Arsenal. Dürfte ein spannendes Duell werden. FC Bayern ist in der Bundesliga mal wieder Tabellenerster, führt aktuell mit 7 Punkten Vorsprung auf den RB Leipzig. Und ganz unten in der Tabelle mit 12 mickrigen Punkten dümpelt Darmstadt 98 herum. Barack Obama, den scheint es überhaupt nichts auszumachen. Rahel, Obama scheint Darmstadt-Fan zu sein.
Alle Indizien deuten darauf hin.
Wahnsinn.
Obama folgt Darmstadt nämlich auf Twitter als einzigem europäischen Fußballclub.
Nein.
Doch, das musst du dir vorstellen. Der folgt nicht mal den Bayern oder dem FC Barcelona oder Manchester United. Nein, Barack Obama folgt Darmstadt 98.
Das ist quasi eine Liebeserklärung. Anders kann man das nicht deuten.
Eben. Und das haben sich auch die Spieler von Darmstadt gedacht. Die haben Obama nämlich eine Twitter-Videobotschaft gesendet und ihm dann zu einem Spiel der Lilien, so wie der Verein genannt, eingeladen.
Dear Barack Obama, we've heard that you follow us as the only European soccer club on Twitter. It's a huge honor for us at Darmstadt 98. Yeah, now that you got a little more time for yourself, we'd like to invite you to a game of the Lilien at the Böllenfalltor. We got the fitting jersey for you as well, so see you at the Bölle.
Ja, sie haben Obama sogar wirklich ein Trikot vorbereitet mit der Rückennummer 98 und auch seinen Namen schön hinten drauf gedruckt. Und diese Twitter-Nachricht hat der US-Stürmer Terrence Boyd an Obama übermittelt. Der spielt für Darmstadt, aber eben auch für die US-Nationalmannschaft. Mhm. Und deswegen wird auch spekuliert, dass Boyd vielleicht der Grund für Obamas Sympathie sein könnte. Boyd hatte am Sonntag auch ein wichtiges Tor beim 2:1 gegen Borussia Dortmund gemacht. Das war mega überraschend. Und darüber wurde sogar in den USA berichtet.
Und hat Obama schon reagiert?
Über Twitter bisher noch nicht, habe eben nochmal nachgeguckt. Aber bei so einem Angebot, welcher Ex-Präsident würde da schon Nein sagen?
Vielleicht hat er sich einfach nur verklickt damals.
Ich glaube das nicht.
Nein, er ist echt großer Fan. Ne?
Ja.
Darmstadt 98 hat Barack Obama zu sich ins Stadion zum Spiel eingeladen. Der Grund, Obama folgt Darmstadt auf Twitter als aller einzigen europäischen Fußballclub. Rahel Klein hatte die Infos in die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute Morgen um 4.58 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist eine Rakete gestartet, und zwar von Indien aus. Dieses Land verbinden sicher nicht so sehr viele Menschen mit Raumfahrt. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und schon gar nicht mit Raumfahrtrekorden. Aber dieser Start dieser Rakete namens Polar Satellite Launch Vehicle war ein Rekordflug. 104 Satelliten wurden ins All gebracht und ausgesetzt mit dieser Rakete. So viele wie nie zuvor. Bislang lag der Rekord bei gerade mal 37 Satelliten an Bord einer Rakete. Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen, wie haben die Inder diesen Rekord aufgestellt?
Der Rekord klingt ein bisschen besser, als er denn wirklich vielleicht ist. Natürlich sind 104 Satelliten hochgebracht worden, aber einer davon, das war ein relativ großer indischer Erdbeobachtungssatellit, der wog gut 700 Kilogramm. Und der Rest waren dann wirklich Kleinstsatelliten, manche sagen dann auch Nanosatelliten. Das ist dann so in der Größe irgendwo zwischen Schuhkarton und Zauberwürfel. Die wiegen so zwischen 1 und 5 Kilo, die meisten hier nur 3 Kilo schwer. Also das waren jetzt keine großen Möbel wie diese Meteosat-Wettersatelliten oder ähnliches, sondern eigentlich besseres Spielzeug, zumindest 103 Satelliten, ein ganz großer war eben auch dabei.
Die wuseln da jetzt so rum. Was sollen diese vielen kleinen Satelliten da oben machen?
Die meisten gehören einem US-Unternehmen und das will damit Fotos von der Erdoberfläche machen und zwar eigentlich die ganze Erde einmal am Tag abbilden. Das ist dann noch nicht so ein Google Earth Live, aber wäre zumindest so eine Art Google Earth Daily. Darauf hoffen die und gucken auch nicht ganz so scharf wie so die klassischen Aufklärungssatelliten oder so. Die kommen auf 3 bis 5 Meter, aber immerhin. Andere Satelliten wurden da hochgeschickt, um einfach neue Verfahren zu testen, neue Technik im Weltraum auszuprobieren oder die Erdatmosphäre ein bisschen zu untersuchen. Und sehr schön finde ich auch, manche Satelliten sind einfach Projekte von Studierenden, die sollen einmal lernen, wie so ein komplettes Raumfahrtprojekt durchgeführt wird. Das heißt, sollen einen Satelliten planen, bauen und auch dann betreiben. Das geht eben mit diesen billigen kleinen Satelliten viel besser und viel schneller als mit irgendeiner großen, super teuren Mission.
Cool. Gibt es denn in der Umlaufbahn allmählich Gedränge? Aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel Platz, oder? Für viele, viele Satelliten.
Es ist viel Platz. Das Gefährliche bei diesen Satelliten ist, wenn man sie nicht mehr steuern kann. Es gibt so 1500, die funktionieren ganz gut, aber 500.000 Brocken von mehr als einem Zentimeter Größe kreisen da herum, das ist Schrott. Und auch diese kleinen Satelliten lassen sich meist nicht so ganz genau steuern, haben eben wenig Treibstoff an Bord, weil sie ja so klein sind. Und die sind jetzt in 500 Kilometern Höhe, die sacken aber in den nächsten Jahren herunter, werden dann irgendwann in der Atmosphäre verglühen, kommen aber dabei zum Beispiel der Internationalen Raumstation in die Quere. Kann also sein, dass die manchmal ausweichen muss, damit sie nicht mit diesen kleinen Satelliten zusammenstößt.
Jetzt kommen wir mal zur Weltraumnation Indien. Ja, sicher. Welche Rolle spielt denn dieser Staat für Indien?
Der spielt natürlich eine große Rolle in der PR, dass man sagen kann, hier, wir haben diesen Rekordstart. Vorher lag der irgendwo bei 37 Satelliten. Jetzt haben die das mal eben verdreifacht. Die haben das sehr gut vermarktet. Aber tatsächlich ist Indien eine sehr ernstzunehmende Weltraummacht. Auch dieser Raketenstart, das war der 38. erfolgreiche in Serie. Das nimmt man sonst nicht so richtig wahr. Und sie sind eben auch sehr gut im Vermarkten. Sie hatten diesen einen Satelliten, den sie unbedingt starten wollten für sich selber. Und dann war praktisch noch Platz frei. Hinten auf der Rückbank hat man gesagt, wer will Platz nehmen, kommt doch her. Und dann waren sie etwas überrascht, dass sehr viele kleine Satelliten da hineingepasst haben und nun im All sind.
Aber warum bleibt die Raumfahrt Indiens so im Verborgenen?
Indien ist eben nicht bei der Internationalen Raumstation dabei. Die nehmen wir am meisten wahr. Wenn irgendwie Alexander Gerst im All ist, dann nehmen wir Raumfahrt besonders stark wahr. Die bemannte Raumfahrt spielt dort keine so ganz große Rolle. Finde ich immer wieder erstaunlich. Nach der Bevölkerungszahl her die zweitgrößte Nation der Welt. Aber sie waren ein einziges Mal bei einem Inder im All. Und das war mit den Sowjets Anfang der 80er Jahre, lange her. In Indien konzentriert man sich mehr auf Projekte, die wirklich so einen Anwendungsnutzen haben mit der Kommunikation im Land, mit Datenübertragung. Da ist man etwas besser. Das ist aber eben nicht ganz so spektakulär, wie wenn man eben Menschen ins All schickt oder irgendwelche Raumsonden zu fernen Planeten. Das fängt man zwar auch gerade an mit so einer Mars-Mission, aber man ist eben doch ein bisschen im Verborgenen.
Kann Indien sich überhaupt gegen andere Raumfahrtmächte wie Russland, China, Europa, die USA behaupten oder gegen neue große Firmen wie SpaceX?
Also Indien hat da seine klare Nische gefunden. Man sagt eben, wir haben diese Rakete, die ist sehr zuverlässig und kostengünstig. Deswegen hat man in diesem Nischenmarkt da seinen Weg gefunden. Man überschätzt sich, glaube ich, nicht. Man weiß schon, dass man mit USA und Russland nicht wirklich auf Augenhöhe kommt. Da ist man einfach immer ein bisschen hinter. Es wird interessant sein, wie das mit Europa sich entwickelt. Denn Indien ist durchaus, er hat ein sehr, ja, kann man sagen, zielorientiertes Programm. Sie entwickeln auch gerade so eine Raumfähre. Das wird seine Zeit dauern. Vielleicht fangen sie dann auch mal mit der bemannten Raumfahrt an. Aber ansonsten zeigen sie, sie können was. Diese vielen 88 Satelliten für dieses Google Earth Daily da, die sollten eigentlich starten mit eben einer SpaceX-Rakete von der amerikanischen Firma. Da war aber kein Platz frei oder die konnten nicht liefern. Also hat man kurzerhand umgebucht auf Indien. Man ist da sehr flexibel, sehr gut. Insofern weiß man, wie man sich da aufstellen muss. Und bei SpaceX muss man eben ja auch sagen, diese privaten Firmen, diese großen, die da jetzt auf den Markt kommen, die leben ja vor allem ein bisschen von den Milliardären, die sehr gut twittern können und damit Aufsehen erregen. Aber wir sehen ja auch gerade woanders in den USA, nur twittern reicht dann auch nicht. Insofern muss man sagen, Indien macht nicht ganz so viel Bohai um das, was sie im All machen, aber sehr gut, sehr konsequent. Wir werden von Indien noch viel im Weltall hören.
Dirk Lorenzen, Wissenschaftsjournalist in D-Radio Wissen über die Raumfahrt in Indien. Dort wurde gerade eine Rakete mit 104 Satelliten an Bord ins All geschossen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Präsident Donald Trump und die Kontakte seiner Leute zu Russland. Am Montag ist Herr Michael Flynn, der nationale Sicherheitsberater des neuen US-Präsidenten, zurückgetreten. Den Job hat er gerade mal 22 Tage durchgehalten. Und der Grund für den Rücktritt, habt ihr gehört, im Dezember, als er noch gar kein Mitglied der US-Regierung war, hatte er mit dem russischen Botschafter in Washington über eine Lockerung der Sanktionen gesprochen. Die hatte die Obama-Regierung, die ja gerade noch dran war, gerade erst gegen Russland verhängt. Flynn durfte das nicht. Hat er gemacht, ist jetzt raus. Und dann ist jetzt noch rausgekommen, dass Donald Trump von dem Gespräch schon seit über 2 Wochen wusste. Und jetzt kommt raus, dass Flynn nicht der Einzige aus Trumps Entourage ist, der verbotenerweise mit den Russen gesprochen hat. Ha, wir versuchen da mal durchzublicken jetzt in D-Radio Wissen mit Jan Bösche, unserem Corry in Washington. Jan, worum geht's denn da genau? Wer hat denn noch mit wem gesprochen?
Das wissen wir nicht so genau. Es gibt auf jeden Fall Zeitungsberichte aus der Zeit auch schon vor der Wahl. Und dass da offenbar das Trump-Team wohl regelmäßig Kontakt mit russischen Behörden hatte. Und das ist natürlich schon ein bisschen bedenklich, denn wir wissen, vor der Wahl hatte es ja Hackerangriffe auf die Demokraten gegeben, hinter denen die Obama-Regierung vermutete, dass da Russland dahinter steckte. Das war ja der Grund für die Sanktionen. Und das Ganze mit dem Ziel, dass Russland helfen wollte, dass Donald Trump Präsident wird. Das Trump-Team hat immer gesagt, nee, wir haben mit den Russen uns nicht koordiniert. Aber offenbar gab es da doch mehr Gespräche als eingeräumt worden. Jetzt ist die große Frage, worüber hat man geredet, wer hat da geredet und mit welchem Ziel hat man gesprochen?
Aber es gibt noch nicht so wirklich Beweise dafür?
Es gibt noch nicht so wirklich Beweise dafür. Was wir hören, sind Medienberichte aus Geheimdienstkreisen. Deswegen, wir wissen zum Beispiel nicht genau, wer da alles wohl offenbar telefoniert hat. Also es sind viele Fragen offen, weswegen es ja gerade auch im Kongress, gerade bei den Demokraten, das Bemühen gibt, das Ganze jetzt aufzuklären, Untersuchungseinschüsse einzurichten, weil die natürlich sagen, der russische Einfluss auf diese Präsidentenwahl, das war das große Thema rund um die Wahl. Und wenn es da jetzt wirklich Belege gibt, dass das Trump-Team da wirklich sich koordiniert hat, vielleicht sogar, dann sei das ganz schön bedenklich.
Manche vergleichen diese aktuellen Vorkommnisse hier schon mit der Watergate-Affäre. Deiner Meinung nach zu Recht?
Naja, mit den Gates ist das immer so eine Sache. Es gibt ja kaum eine Affäre, die ohne das Ende Gate noch auskommt seit Watergate. Also ich wäre da so ein bisschen vorsichtig mit, aber es gibt natürlich Parallelen. Also damals bei Watergate, da sind die Republikaner bei den Demokraten eingebrochen im Watergate Hotel, daher kommt der Name ja. Und jetzt hat es bei diesem Wahlkampf hat es auch einen Einbruch gegeben. Zwar nicht mehr wirklich mit einem Dietrich am Schloss, sondern über das Internet. Aber trotzdem, den Einbruch hat es auch gegeben. Es hat offenbar Absprachen gegeben. Es hat offenbar den Einfluss dem Versuch gegeben, diese Wahl zu beeinflussen. Also möglicherweise gibt es da Beziehungen oder gibt es da Vergleiche. Aber nun lasst uns mal abwarten, wie die Ermittlungen ausgehen, ob es am Ende wirklich ein Watergate 2.0 ist.
Aber welche Konsequenzen sind da zu erwarten? Wird ja schon zum Teil von Amtsenthebungsverfahren gesprochen. Wird er einfach gerade von Trump-Gegnern fleißig gesammelt, bis irgendwann genug Skandale da sind, um ihn loszuwerden sogar?
Naja, ich meine, das ist ja immer so. Und gerade wenn so ein Präsident so umstritten ins Amt kommt, also der politische Gegner auf jeden Fall sammelt und guckt, was ist da schiefgelaufen. Und es gibt auch bei den Republikanern durchaus Leute, die Trump nicht so gerne mögen, die also vielleicht ganz froh sind, wenn sie was gegen ihn in der Hand haben. Also es wird auf jeden Fall weiter gesammelt werden. Jetzt kommt es drauf an, wie der Krisenkontrollmodus im Weißen Haus läuft. Und unser Eindruck ist hier in den vergangenen Tagen, dass mit der Krisenkontrolle im Weißen Haus hat bisher noch nicht so richtig gut funktioniert.
Die Radiowissen-Cori Jan Bösche in Washington über Trump-Leute, die schon mit Mitgliedern der russischen Regierung verhandelt haben, bevor The Donald überhaupt Präsident war. Dankeschön.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Diego Maradona hat gedopt. Franz Beckenbauer sagt selber, dass er in den 70er Jahren Vitaminspritzen bekommen hat. Seltsam nur, dass aktuell sehr wenige Fälle bekannt sind. Eigentlich fast gar keine, oder? Woran liegt das? Wird im Fußball nicht gedopt? Jetzt ist der französische Nationalspieler Samir Nasri aufgeflogen. Nicht, weil sein Dopingtest positiv gewesen ist, sondern durch ein Foto bei Twitter. Das klingt kurios, ist es irgendwie auch. Sprechen wir drüber mit Philipp May aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion. Philipp, also die Süddeutsche Zeitung hat heute über diesen Fall geschrieben. Warum hat Nasri ein Dopingproblem jetzt durch dieses Twitter-Pick?
Weil Nasri ganz offenbar nach Los Angeles geflogen ist, um sich dort bei der Klinik der sogenannten Drip-Doctors, kannte ich auch nicht die Klinik vorher, einer intravenösen Vitamintherapie zu unterziehen. Und dabei ist jetzt ein Foto entstanden, das er danach schön mit der Klinikchefin gemacht hat. Das ist auf Twitter gelandet und angeblich hat sich Nasris Ex-Freundin dann an sein Profil rangemacht und so hat sich dieses Foto rasend schnell verbreitet, dass er sich da dieser Therapie unterzogen hat.
Okay, aber es ist jetzt erstmal nur ein Bild. Warum fliegt man da auf und nicht durch einen echten Dopingtest?
Weil im Sport generell Infusionen nur bis 50 Milliliter erlaubt sind. Doch in der Klinik in L.A. werden Mengen erst ab 500 Milliliter verabreicht, also das Zehnfache. Mhm. Und wieso sollte man für winzige 50 Milliliter Vitaminkonzentrat in die USA fliegen? Das ist also höchst fragwürdig. Und zwar nicht nur für uns Journalisten, sondern auch für die Weltantidopingagentur bzw. deren spanischen Ableger. Und der ermittelt jetzt tatsächlich auf Druck der Weltantidopingagentur. Theoretisch droht Nasri damit eine Sperre von bis zu 4 Jahren, wenn sich der Verdacht auf ein Vergehen tatsächlich erhärten sollte. Allerdings muss man auch sagen, der Fußball ist generell nicht unbedingt für sein hartes Vorgehen in Sachen Doping bekannt. Im Zweifel verläuft sowas auch gerne mal im Sande dann.
Mindestens 500 Milliliter, intravenös oder auch mehr zum Teil. Das ist ein halber Liter, der da in die Adern kommt. Franz Beckenbauer hat auch mal zugegeben, dass er früher Vitaminspritzen bekommen hat. Was bewirken die denn?
Ganz ehrlich, also Vitaminspritzen intravenös bewirkt eigentlich nichts. Das geht tatsächlich mehr so in die Richtung Medizinmann. Vitamine zu spritzen, kann man alles über Tabletten substituieren, kennen wir alle, gibt's beim Aldi. Aber wer sagt denn, ob es wirklich eine Vitaminspritze ist? Sagt man mal schnell, du hier, Spieler A, Spieler B, kriegst da Vitaminspritzen. Ne? Und dann ist jeder beruhigt. Aber die Frage ist, sind das wirklich Vitaminspritzen, die auch der Franz Beckenbauer damals schon bekommen hat?
Wenn die jetzt aber ermitteln gegen ihn, dann muss er nochmal Bluttests abgeben. Eventuell werden alte Urinproben nochmal rausgekramt.
Ja, das wahrscheinlich eher nicht, sondern die ermitteln tatsächlich mittlerweile solche, man kennt das ja zum Beispiel auch aus dem Lance Armstrong-Verfahren, auch Dopingagenturen ermitteln nicht nur aufgrund positiver Testergebnisse, sondern die werden jetzt ganz klar nachgucken, die werden in diese Klinik fahren und erforschen, was hat er denn da wirklich gekriegt. Die müssen das ja auch irgendwie dokumentieren und nachweisen. Das wird natürlich der Aufhänger sein. Und wenn sich dann ganz klar herausstellen wird, auch anhand von Patientenakten, alles klar, der Spieler Nasri hat eben nicht nur eine 50 Milliliter Infusion bekommen, sondern mehr, dann ist das ein Dopingvergehen. So einfach ist das dann in dem Fall.
Und das Ganze könnte als Einzelfall mal wieder abgetan werden. Glaubst du das?
Ja, natürlich. Sowas wird ja immer grundsätzlich im Sport als Einzelfall abgetan. Im Zweifel hat dann immer der Spieler Schuld. Ich glaube vor allem, dass es im Fußball überhaupt gar kein Bewusstsein für Doping gibt, weil das im Gegensatz zu anderen Sportarten, zum Beispiel im Radsport, überhaupt nicht oder kaum, nur von uns, problematisiert wird. Und das Interesse daran, dass eben diese heilige Kuh Fußball geschlachtet wird, das ist nicht sehr groß. Man muss sich ja nur mal überlegen, was würde denn passieren, wenn zum Beispiel ein Messi positiv getestet werden würde. Das würde dann auf einem Schlag ja 100 Millionen Euro Marktwert vernichten. Und eines bei logischer Betrachtung aber klar, Doping bringt natürlich auch im Fußball massive Vorteile in diesem Spiel, das mittlerweile so hoch athletisiert ist. Wenn da einer länger schnell rennen kann, dann hat er Vorteile im Gegensatz zu dem anderen, der eben nicht so lang schnell rennen kann. Und wenn es um so viel geht, die Kontrollen lax sind, warum sollte es dann auch nicht angewandt werden? Zumal es in der Vergangenheit ja genug Hinweise auf Unregelmäßigkeiten auch im Fußball gegeben hat. Die Liste ist lang und die Kontrollen, gerade im Vergleich zu solchen Sportarten wie Radsport, wie Leichtathletik, wie Schwimmen, die sind ehrlich gesagt ein Witz.
Philipp May aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Es sieht ganz danach aus, als könnte der französische Nationalspieler Samir Nasri gedopt haben. Es ist ein verdächtiges Foto getwittert worden.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stell dir vor, ihr sitzt in der Bahn, im Hörsaal, auf der Arbeit, in der langweiligen Besprechung und ihr scrollt so durch euer Smartphone und plötzlich geht irgendein Ton los, ja, weil eine Werbung oder ein Video automatisch abgespielt wird. Und man tippt dann völlig panisch drauf rum, um diesen Sound wieder abzustellen. Rahel, bisher ist es bei Facebook nicht passiert, weil wenn Facebook-Videos loslaufen, dann werden sie ohne Ton abgespielt. Bisher, das soll so nicht bleiben.
Nein, Facebook hat offenbar vor, uns wirklich in den Wahnsinn zu treiben. Das Unternehmen hat nämlich angekündigt, Videos in der Mobilversion in Zukunft mit Ton automatisch abzuspielen.
Okay.
Die Funktion wurde schon im vergangenen Herbst von ein paar Nutzern getestet und soll jetzt nach und nach freigeschaltet werden. Der Ton geht immerhin nicht mit vollem Karacho los, sondern wird langsam lauter, wenn du scrollst. Und wenn du dann weiter scrollst, dann geht es auch wieder aus. Und dann, wenn du immer weiter scrollst, kommt dann wieder der Sound vom nächsten Video.
Wieso? Das kann doch kein Nutzer wirklich wollen.
Also Facebook selbst behauptet, die Nutzer in den Tests hätten positive Rückmeldungen gegeben.
Natürlich.
Weiß man jetzt natürlich nicht. Experten vermuten auch was anderes dahinter. Die vermuten, dass Facebook damit Anzeigekunden zufriedenstellen will. Also wenn du Werbevideos angezeigt bekommst, dann siehst du ja auch erstmal nur das Bild und in Zukunft dann eben auch den Ton, was natürlich für die schön ist.
Irgendwo ganz versteckt finde ich dann hoffentlich eine Einstellung, um das Ganze abzuschalten.
Man muss sagen, das ist die gute Nachricht dabei. Du kannst es in den Einstellungen deaktivieren, musst in der App einfach den Autoplay oder die automatische Wiedergabe da drauf gehen und das dann ausschalten. Es wird dann, wenn es soweit ist, wohl einen zusätzlichen Button geben, wo du dann die automatische Tonwiedergabe abstellen kannst. Also das wird auch meine erste Amtshandlung sein, ja, wenn es dann soweit ist.
Facebook will bei Videos in Zukunft auch den Ton automatisch mit abspielen. Was sich jetzt erstmal furchtbar anhört, lässt sich relativ einfach auch wieder deaktivieren.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
17 Jahre, das ist in der Technikwelt wirklich eine riesige Zeitspanne. Und im Bereich Handytechnik Weiterentwicklung ist das wirklich eine Ewigkeit. HMD, das ist eine Firma, die den Nokia-Namen benutzen darf und die hat jetzt für einigen Wirbel gesorgt mit der Ankündigung, ein Telefon wieder aufzulegen, das es so um die 2000er gegeben hat, nämlich das Nokia 3310. Noch niemand weiß, wie viel davon 2000er-Technik von damals bleibt oder wie viel 2017er-Handy da drin stecken wird, aber eines ist sicher, das 3310 war nie wirklich weg. Die Radiowissen-Reporter Stefan Beuting.
Was ist denn das?
Nokia 3310.
Ein altes Nokia-Handy.
Das erinnert einen halt an früher, als man noch jünger war und das erste Handy hatte.
Ja, das ist 3310 Nokia. Kommt noch jetzt und kostet 53 Euro oder so, habe ich im Internet gelesen. Make me happy.
Liebes 3310, es wird dich freuen zu hören, dass du eine stattliche Fanbase hast. Stichprobe auf dem Supermarktplatz, check. Und könnt dich einfach.
Please. Ja, super finde ich. Ich habe eine gute Erinnerung, also mit dieses alte Gerät.
Seit Jahren geht es um Kameraauflösung, Displaygröße, Rechengeschwindigkeit. Alles technisch logisch. Und jetzt auf einmal? Back to the roots. Es geht um gute Erinnerungen.
Wenn Sie die gefragt haben, die das kannten, haben die sowas wie nostalgische Gefühle.
Ich hatte eine Klarsichthülle mit dem Foto vom 3310 dabei. Die meisten kannten es. Und ja, die meisten hatten auf einmal diesen verklärten Blick. Hat er also wohl recht, der Wirtschaftspsychologe. Allerdings, Professor Alexander Haubrock von der Uni Bielefeld weiß eben, wie alle anderen auch noch nicht, wie genau der Produzent HMD Global das neue, alte 3310 jetzt im Einzelnen ausstatten wird.
So wie es so ist oder als Smartphone?
Ist die Frage.
Also ich weiß nicht, ich glaube so, keine Ahnung, vielleicht holen sich die Leute das, um Snake zu spielen, wenn es wenig kostet. Aber ansonsten wäre das, glaube ich, einfach nur ja lustig, ein bisschen Quatsch, aber...
Das Dilemma... Zu wenig Anpassung enttäuscht die Erwartungen der Technikverwöhnten. Aber zu viel 2017er Technik Und das 3310 ist nicht mehr das 3310 von früher.
Von der Optik müsste es halt irgendwie gleich bleiben, aber das Display müsste größer sein.
Aha, Optik gleich, Display größer.
Und bunt.
Bunt?
Und es müsste im Grunde schon ein Smartphone sein.
Hä? Aber dann?
Also, aber die Knöpfe sollten schon irgendwie bleiben, weil sonst wäre es ja dann doch wieder nur ein Smartphone. Also
echtes Dilemma.
Die unternehmerische Entscheidung ist jetzt so ein bisschen, ein Retro-Produkt hat möglicherweise eine größere Zielgruppe tatsächlich.
Die andere Möglichkeit? Vintage. Das wäre quasi ein Modell für die Vitrine. Erworben einzig und allein wegen der guten alten Zeiten. Anders Retro.
Wie ein entkerntes Gebäude. Das heißt, die Hülle ist eine alte Hülle. Die Technik innen ist aber komplett die Technik von heute.
Wie wär's denn damit? Ein abgespecktes Smartphone ohne GPS und mit Kamera. Oder ein Farbdisplay ohne Touch, dafür mit Tasten. So ein Twitter.
Aber dann ist natürlich die spannende Frage, was hätten Sie von dem Twitter und wer würde diesen Twitter warum eigentlich kaufen?
Was die Tasten anbelangt, ich wüsste da wen.
Wenn man was schreibt, dann weiß man ja, wo 1, 2, 3, 4 und heutzutage musst du ja immer drauf gucken. Und wenn ich jetzt eine Nachricht schreibe, so im Auto oder so, was man eigentlich auch nicht darf, dann brauche ich halt immer mega lang, vertipp mich und dann bricht es ab und dann löscht es und keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, wenn man ein Auto fährt, ist das auf jeden Fall richtig gut.
Vielleicht ist das die Marktlücke, die HMD mit dem Nokia 3310 schließen will. Die Killer-App-Tastatur. Anwendungsgebiete, SMS unter der Schulbank oder blind tippen auf der Autobahn bei Tempo 150.
Oder ich hoffe mal nicht, dass das jetzt ganz viele Leute kaufen würden, damit die noch mehr SMS beim Autofahren schreiben können.
Weil eben noch nicht alles klar ist, mit dem 3310 regt das mächtig die Fantasie an. Auf Twitter argumentieren Nostalgiker gegen Techniker. Und ein Mietwagenunternehmen schreibt nur, nein, du kannst unsere Autos mit dem 3310 nicht anmieten. Am Ende ist das Ganze wohl eine Bauchentscheidung. An die guten alten Zeiten, für die dieses kleine, knubbelige Handy mit der langen Akkulaufzeit steht.
Ist halt schön, sich daran zu erinnern.
Please? Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Kaliforniens Strände sind bedroht. Schuld ist laut Forschern des US Geological Survey das Wetterphänomen El Niño. Das war im Winter 2015-16 besonders stark und hat an der gesamten US-Westküste zu ungewöhnlich starken und hohen Wellen geführt. Die Spitzenwerte waren demnach die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen in den 90er Jahren. Auch der durchschnittliche Meeresspiegel lag deutlich höher als sonst. Das hat an den Stränden, unter anderem in Kalifornien und Oregon, zur stärksten bisher gemessenen Bodenerosion geführt. Die Dünen und Klippen haben den Rekordverlust laut den Forschern nur deshalb verkraftet, weil in den Jahren davor ungewöhnlich viel Sand und Sedimente angespült worden waren. Sie befürchten aber, dass El Niño dieses Gleichgewicht der Strände durcheinandergebracht hat. Und durch den Klimawandel könnte das Wetterphänomen in Zukunft noch stärker ausfallen. Forschung kann auch amüsant sein. An der Universität Utah haben Wissenschaftler ihren Testpersonen dabei zugeguckt, wie sie einbeinig und auf den Fersen stehend versuchen, ein Pendel anzuschubsen. Hintergrund ist die Frage, warum der Mensch aufrecht geht und dabei sowohl den Ballen als auch die Ferse benutzt. Bei dem Test haben die Forscher belegt, dass wir die meiste Kraft haben, wenn wir fest auf beiden Füßen stehen. Dadurch erhöhte sich die sogenannte Rotationskraft. Das ist insofern wichtig, weil es ihre Hypothese belegt, dass der Mensch seinen heutigen Gang auch entwickelt hat, damit er mehr Kraft hat, um bei einem Angriff zurückzuschlagen. Im Tierreich ist es nämlich so, Arten, die beim Laufen nur die Ballen benutzen, flüchten in der Regel bei Gefahr. Arten, die Ferse und Ballen benutzen, wehren sich, wenn sie angegriffen werden, zum Beispiel Bären, Affen oder eben Menschen. So voll war es wohl noch nie an Bord einer Rakete. Indien hat mit seiner Trägerrakete vom Typ PSLV heute mehr als 100 Satelliten ins All befördert. Sie sind erfolgreich in etwa 500 Kilometern Höhe auf ihre Umlaufbahn geschickt worden. Die meisten der 104 Satelliten sind zwar ziemlich klein und wiegen gerade mal ein paar Kilogramm, trotzdem ist die Anzahl ein Rekord. Dabei wollte Indien mit seinen PSLV-Raketen ursprünglich nur eigene Satelliten ins All befördern. Inzwischen werden aber auch Satelliten aus anderen Ländern gegen Bezahlung mitgenommen. Letztes Jahr zum Beispiel den am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik entwickelten Byros, der unter anderem Waldbrände aufspüren kann. Dieses Mal kommen die meisten fremden Satelliten von der US-Firma Planet. Sie macht damit aus dem Weltraum ständig Bilder von der Erde.
Die Radio Wissen.
Packnöllchen. Wir wollen es ja nicht zugeben, aber ab und zu haben wir natürlich welche. Rahel, du? Packnöllchen?
Knöllchen nicht, aber ich wurde 1, 2, 3, 4 Mal geblitzt bisher.
Ja, also ich habe so 2 bis 3 Knöllchen pro Jahr, aber geblitzt werde ich selten tatsächlich.
Ich habe einen Punkt in Flensburg, glaube ich, aktuell.
Ich hatte einen. Aber wegen einer anderen Geschichte.
Aha. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen.
Nein, wir wollen über Blitzer sprechen tatsächlich. In Köln hatte ein Blitzer im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt auf der A3 am Kreuz Heumer. Da wurden fast 300.000 Autos geblitzt, obwohl es gar kein Schild mit einem Tempolimit gab. An der Stelle sollte statt 80 nur 60 gefahren werden dürfen. Bis dann aufgefallen ist, dass das Schild fehlt. Und dann, bis dahin waren Monate vergangen, gab natürlich viele, viele Bußgelder und die wurden auch bezahlt zum Teil. Und jetzt hat der Kölner Stadtrat entschieden, wir zahlen die fälschlich erteilten Bußgelder im Rahmen eines freiwilligen Ausgleichsprogramms zurück. Es wird die Stadt jetzt ein paar Millionen kosten, die sie ja aber auch zu Unrecht erstmal kassiert hat. Rahel, du hast heute mal generell auf Radarfallen geschaut und die rechtliche Lage. Fangen wir mal ganz vorne an. Wo darf denn überall geblitzt werden?
Also die einzelnen Bundesländer regeln, welche Vorschriften beim Aufstellen von so einem Blitzer zu beachten sind. Grundsätzlich muss man sagen, dass das Orte sind, wo eben besonders oft Unfälle durch zu hohe Geschwindigkeit passieren oder an Gefahrenstellen oder auch an besonders schützenswerten Orten, wie zum Beispiel in der Nähe von der Schule. Ganz wichtig, wenn man so einen Blitzer aufstellt, ist aber der Abstand zwischen Schild und Blitzgerät. Mhm. Also das Tempolimitschild oder auch das Ortsschild muss je nach Bundesland mindestens 75 bis 200 Meter von dem Blitzer entfernt stehen, damit du auch wirklich noch genügend Zeit hast zu bremsen und nicht irgendwie eine Vollbremsung hinlegst und einen Unfall provozierst.
Als Privatperson darf ich natürlich keinen Blitzer aufstellen, höchstens vielleicht eine Blitzerattrappe zur Abschreckung, auf meinem eigenen Grundstück natürlich nur. Wer darf denn alles überhaupt blitzen?
Also die Polizei darf blitzen. Mhm. Ansonsten, die blitzen eben meistens mit mobilen Blitzern. Dann blitzen auch Kommunen. Und mittlerweile ist das auch so, dass einige Gemeinden Privatfirmen engagieren, die für sie dann blitzen. Die sind dann aber offiziell damit beauftragt worden. In ganz Deutschland gibt es mehr als 4.200 stationäre Blitzgeräte. Da sind die mobilen aber noch nicht mit eingerechnet. Und europaweit sind wir damit auf Platz 3 hinter Italien. Die haben über 6.000 und hinter Großbritannien.
Wenn ich jetzt geblitzt worden bin, ich bekomme Post mit einer Zahlungsaufforderung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte es eigentlich nicht zahlen. Was kann ich dagegen tun?
Du kannst gegen jeden amtlichen Vorgang erstmal Einspruch erheben, also auch gegen so einen Bußgeldbescheid. Dafür hast du 14 Tage Zeit. Und damit ein Bußgeldbescheid überhaupt wirksam ist, müssen ziemlich viele Formalia eingehalten werden. Also der Fahrer muss zum Beispiel zweifelsfrei nachgewiesen werden. Es haftet ja nie der Halter, sondern immer der Fahrzeugführer. Und dafür brauchst du eben ein gutes Bild. Dann muss das Blitzgerät einen Eichschein haben, es muss regelmäßig gewartet werden, der Messwinkel muss richtig sein und die Person, die das Blitzgerät aufstellt oder die Blitz, die muss geschult worden sein, das Messprotokoll muss korrekt ausgefüllt sein. Also du siehst, es ist ein Riesenkatalog an Dingen, die wirklich stimmen müssen, damit die Beweiskette am Ende wirklich hieb- und stichfest ist. Und wenn so einzelne Punkte davon nicht erfüllt worden sind, dann hast du gute Chancen, dass das Bußgeld am Ende fallen gelassen wird.
Aber da muss ich ja dann auch erstmal nachweisen, dass das eben so war, dass irgendein Teil dieser Kette nicht eingehalten.
Genau,
wurde.
Und das ist eben auch oft das Problem. Viele nehmen ja diese Bußgelder einfach so hin. Die denken, ja, es wird schon stimmen. Es lohnt sich jetzt auch nicht wirklich dagegen vorzugehen. Die Anwaltskosten sind im Zweifel dann auch noch höher als das Bußgeld. Und genau diese Problematik hat sich die Seite geblitz.de zunutze gemacht. Die haben eine Software entwickelt, die Anwälten dabei hilft, diese rechtlichen Abläufe bei so Bußgeldverfahren zu vereinfachen. Also diese Software standardisiert und digitalisiert eben alle Abläufe, die immer wieder bei solchen Verfahren auftreten. Also einfach mal ein Beispiel. Die Bußgeldstelle schickt eine Akte nicht zu oder so. Die Software erkennt das dann, dass die Akte nicht zugeschickt wurde, fragt dann wieder nach, ohne dass der Anwalt halt irgendwas tun muss. Das passiert alles automatisch. Das entlastet natürlich die Anwälte und die können dann viel mehr Fälle übernehmen. Die Anwälte zahlen dann eine Lizenzgebühr für die Software an geblitz.de und deswegen kann geblitz.de diesen Service, Bußgeldbescheide wirklich kostenlos auf die Richtigkeit überprüfen zu lassen, anbieten. Ungefähr, haben die gesagt, gewinnen die 20-25% der Fälle. Das hat mir der Chef Jan Ginhold gesagt. Und er hat mir auch erklärt, ab wann es sich lohnt, Einspruch zu erheben.
Wir empfehlen grundsätzlich bei Bußgeldbescheiden Einspruch einzulegen. Das heißt, wenn es in den Punktebereich geht, 70 Euro und ein Punkt mindestens droht, lohnt sich der Gang zu geblitz.de immer, weil wir ja kostenlos sind. Bei Verwarngeldern ist es so, dass diese angeboten werden, wenn man eben nicht im Punktebereich ist. Und wenn man ein Verwarngeld nicht akzeptiert, bedeutet das, dass automatisch ein Bußgeldverfahren eröffnet wird. Und dieses Bußgeldverfahren ist mit zusätzlichen Kosten belastet.
Da kommen zum Beispiel 25 Euro Bearbeitungsgebühr immer drauf. Also du solltest dir bei so einem einfachen Verwarngeld gut überlegen, ob du da nicht einfach wirklich zahlst.
Wo geht denn am Ende eigentlich die ganze Kohle hin, die durch Blitze eingenommen werden?
Also Blitzen sollen nicht nur den Verkehr sicherer machen, muss man wirklich sagen. Es ist auch eine nette Einnahmequelle für
Kommunen.
Würden
die nie zugeben.
Wer weiß, ne? Aber wenn die Blitzer eben aufstellen, dann sanieren die mit den Einnahmen auch gern mal halt ihre Haushalte. Wenn die Polizei blitzt, dann fließt das Geld in den Landeshaushalt. Auch Privatfirmen verdienen mittlerweile. Also wenn die eben von so einer Kommune beauftragt wurden, dann werden die an den Einnahmen beteiligt. Der Deutsche Anwaltsverein, der hatte 2012 mal eine Umfrage gemacht. Die hatten leider nicht alle Ställe trotz Auskunftspflicht sich dran beteiligt. Aber bei dieser Umfrage kam raus, dass allein Stuttgart 2012 7,9 Millionen Euro eingefahren hat durch Blitzerbußgelder. Dortmund war auf Platz 2 mit 7 Millionen. So Städte wie Berlin, München oder Hamburg, die dürften auch ziemlich weit oben sein, aber die haben eben nicht mitgemacht, wurden deswegen nicht aufgelistet. Aber man kann sagen, es geht um ziemlich viel Kohle. Allerdings muss man auch sagen, es entstehen natürlich auch Kosten für so Blitzer. Die Technik, die aufzustellen und auch die Personalkosten. Also wenn man sich jetzt nur die Einnahmen anschaut, dann ist es auch nicht wirklich richtig aussagekräftig.
Zu schnell fahren kann ziemlich teuer werden. Allerdings könnt ihr 2 Wochen lang Einspruch einlegen und gar nicht mal so selten wird das Verfahren dann am Ende eingestellt. Rahel Klein war das mit den Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die fettesten Flöze liegen im Rheinland, südlich und westlich von Köln. Und auch südlich von Leipzig gibt's ordentlich Braunkohle. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts, schon lange her, wird Braunkohle abgebaut. Und beim Tagebau in Garzweiler im Rheinland zum Beispiel soll dieses riesige Loch ab 2045 dann geflutet werden, soll ein riesiger See entstehen. Braunkohle, also erst verpestete Luft, verseuchtes Wasser, zerstörte Landschaften und dann Seenlandschaften, Strände, Wassersport. Das sind die Pläne und das klingt natürlich erstmal versöhnlich und vernünftig, ist es aber wohl nicht. Die Natur soll weiterhin leiden und die Folgekosten, die könnten sehr, sehr hoch werden, das vermutet der BUND. Leider gibt es keine unabhängigen Studien darüber und RWE sagt, BUND-Studie, das akzeptieren wir nicht. Die Piratenpartei hat heute im Landtag einen Antrag gestellt und der wurde abgelehnt. ARD-Energieexperte Jürgen Döschner, wunderschöne Seen, wo einst gebuddelt wurde, das klingt erstmal gut, aber der BUND sagt, die Natur leidet weiterhin. Warum?
Ja, man muss sich ja vorstellen, was passiert eigentlich, wenn man Braunkohle im Tagebauverfahren abbaut. Im Rheinland hat man und macht das auch weiterhin, das Grundwasser teilweise bis zu einer Tiefe von 500 Metern abgepumpt. Man musste gewissermaßen diese Grube ja trockenlegen, damit man diese Kohle auch in trockenem Verfahren rausholen kann. Das allein war und ist schon ein erheblicher Eingriff in die Natur. Ganze Regionen fielen trocken. Teilweise sind die Fließrichtungen nicht nur von unterirdischen Wasserströmen, sondern auch von oberirdischen Gewässern umgeleitet worden. Es sind Gebiete abgesenkt worden. Es hat Brüche an Gebäuden gegeben und Ähnlichem. Und zwar nicht nur in unmittelbarer Nähe des Tagebaus, sondern auch in weiterer Entfernung. Und dann kommt Eingriff Nummer 2, wenn das Loch wieder verfüllt wird und wenn der Tagebau weiter wandert, dann wird das Grundwasser wieder angehoben, dann wird wieder Grundwasser in den Untergrund hineingelassen und dann geht das umgekehrte Verfahren los. In diesen völlig umgepflügten Untergrund kommt wieder Wasser hinein. Es gibt Hebungen von Gelände. Es gibt in der Stadt Mönchengladbach verschiedentlich Gebäude, die komplett abgerissen werden mussten. Das sind jetzt, ich sag mal, Auswirkungen auf die Zivilisation. Was die Auswirkungen auf die Natur, auf die Lebewesen, auf das gesamte Ökosystem angeht, da kann man sich natürlich auch vorstellen, welche Folgen das hat. Der Hambacher Forst, der ja auch immer wieder in den Schlagzeilen erscheint, ist einer der größten Urwälder in Nordrhein-Westfalen gewesen. Ist jetzt weitgehend abgeholzt. Diese Bäume werden nicht wiederkommen. Auch die Tiere, die dort in diesen Wäldern waren, werden so nicht wiederkommen. Die Lössschicht, für die das Rheinland berühmt ist, dieser fruchtbare Boden mit einer Mächtigkeit von mehreren Metern, wird in den rekultivierten Gebieten nur auf eine Höhe von 2 bis 3 Metern wieder aufgeschüttet. Und am Ende bleibt ein sogenanntes Restloch, wird einer der größten Seen Europas werden. Und man hat überhaupt keine Erfahrung, was passiert, wenn man einen solchen künstlichen See in dieser Größe und mit dieser Tiefe anlegt.
Geht die Studie darauf ein? Also schauen wir doch mal auf 2045, wenn dieses Restloch da sein soll und dann langsam befüllt wird mit Millionen und Abermillionen Litern Wasser. Das soll ja 40 Jahre dauern, bis es vollgelaufen ist. Was werden da noch für Folgekosten vermutet?
Das weiß man nicht genau. Und das ist genau der Grund, warum die Piraten jetzt im Landtag in Nordrhein-Westfalen ihren Antrag eingebracht haben, der relativ kurz ist, wo sie eigentlich als Kernforderung nur die Forderung erheben, dass ein unabhängiges Gutachten erstellt wird. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Gutachten von Dr. Krupp, das war ja unter anderem von den Grünen und vom BUND in Auftrag gegeben worden. Das wird von RWE nicht als unabhängig anerkannt. Aber die Piraten wollen eben, dass die Landesregierung ein solches Gutachten in Auftrag gibt, um einerseits festzustellen, welche Ewigkeitslasten entstehen denn. Denn es ist so, dass RWE als Betreiber des Braunkohlentagebaus sagt, wir haben gar keine Ewigkeitslasten, weil das Loch, das wir vorne aufbuddeln, kippen wir hinten mit dem Material wieder zu. Aber aus den gerade geschilderten Gründen kommt das nicht so ganz hin. Also man will wissen, welche Folgen auch über die Jahrzehnte, über dieses Jahrhundert hinaus bleiben dann noch für die Natur und für die Menschen da und wer kommt für die Kosten auf? Wie hoch sind überhaupt diese Kosten? Diese Fragen kann man jetzt noch nicht eindeutig beantworten.
Kuriose Situation heute im Landtag in NRW. Möchtest du das kurz noch beschreiben? Die Grünen, die mussten ja mit abstimmen, dieser Antrag der Piratenpartei. Aber die Grünen regieren ja auch mit, zusammen mit der SPD.
Ja, das ist schon im Vorfeld kurios gewesen, weil bei der Anhörung zu diesem Antrag haben die Grünen im Grunde genommen alles, was die Piraten in ihrem Antrag gesagt haben, unterstützt. Ja. Und auch vorhin, als die grüne Fraktion gesprochen hat, da war es so, dass man weitgehend inhaltlich diese Sorgen um die Ewigkeitskosten geteilt hat. Aber auf Antrag der Piraten soll die Abstimmung nun namentlich sein. Und im Laufe der Sitzung wurde diese Abstimmung dann plötzlich unterbrochen, weil die Grünen festgestellt haben, dass von der Bühne aus, von der Tribüne, von der Besuchertribüne, die Abgeordneten der Grünen offenbar bei dieser namentlichen Abstimmung gefilmt wurden. Und das wollte man dann offenbar nicht hinnehmen, weil ja die Außenwirkung einer solchen Abstimmung, wo die Grünen gegen den Antrag der Piraten stimmen, die will man dann offenbar zumindest nicht als Video dokumentiert haben.
ID-Energieexperte Jürgen Döschner über den Antrag im Landtag NRW für eine unabhängige Studie über die langfristigen Folgen des Braunkohleabbaus in Nordrhein-Westfalen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt macht Apple auch Fernsehen und zwar Reality TV. Es ist ja schon länger bekannt, dass Apple in Zukunft auch selbst produzierte TV-Inhalte streamen will. Und auf der Code Media Conference, ein Treffen von Programmierern und Techies, da hat Apple Content Chef Eddie Q den Launch des ersten eigenen Formats angekündigt. Wir sind sehr gespannt. Rahel, was wird's?
Apple macht einen auf Casting-Show-Producer. Ab Frühling soll es so eine Art Technik-Variante von Die Höhle der Löwen geben. Planet of the Apps heißt das Ganze, also wirklich Apples erstes eigenes Videoformat. Und das soll dann bald im Streaming-Dienst Apple Music zu sehen sein.
Und da werden dann die besten Apps gesucht, oder was?
Ja, es ist halt wirklich ein bisschen so wie bei der Höhle der Löwen. Also die App-Entwickler präsentieren ihre Ideen in einem Pitch vor so einer vierköpfigen Jury. Und dann wollen die halt gegen Beteiligung Kapital von denen. Sie sollen aber nur 60 Sekunden Zeit haben, um ihre App-Ideen vorzustellen. Und wenn sie dann die Jury überzeugen, dann planen Entwickler, so ein Beraterteam und eben das interessierte Jurymitglied die Umsetzung von der App. Und das wird dann zusammen mit dem Gründer entwickelt und später im App Store platziert.
Wer sitzt dann da in der Jury?
Es sind schon absolute Promis. Also Jessica Alba ist in der Jury, Gwyneth Paltrow, Black Eyed Peas-Sänger will.i.am und der Seriengründer Gary Vaynerchuk. Die sind auch alle selbst Unternehmer. Also Jessica Alba hat zum Beispiel so eine Baby-Pflegeproduktreihe und Putzmittel ohne Zusatzstoffe. Und will.i.am hat auch selber so ein Technologieunternehmen. Und Apple verspricht mit denen eben eine wegweisende Serie über Apps und deren Erfinder. Und will.i.am hat gesagt, Entwickler sind die Rockstars von heute.
Wie sind die Reaktionen auf die Show-Ankündigung?
Ja, eher ziemlich vernichtend. Apple hat jetzt so einen Trailer veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die Show gibt.
Welcome to Planet of the Apps. In every episode, app developers work to earn millions of dollars in venture capital investment. It begins with the pitch to four of the world's most culturally influential entrepreneurs.
Ja, manche sagen halt, ne, von wegen hier auch die einflussreichsten Unternehmer. Die Jury, die hat doch gar keine Ahnung von App-Entwicklung. Die sind mit ihren eigenen Produkten selber nicht so wirklich erfolgreich. Es mangelt also an Kompetenz in der Jury. Andere fürchten, dass Planet of the Apps am Ende einfach so eine klischeebeladene Castingshow ist, die einfach einen Technikschwerpunkt hat, weil es halt gerade in ist. Und ein Apple-Blogger von Cult of Mac hat es als ein Prototyp für schlechtes Fernsehen bezeichnet.
Ah, was ist denn das für ein Argument? Also Gwyneth Paltrow, natürlich frage ich nicht Gwyneth Paltrow als erstes, wenn ich eine App entwickle, wie ich das machen soll. Die
aber
weiß
Jessica
das nicht.
Alba.
Aber Jessica Alba, natürlich. Das ist, glaube ich, die ist halt gut anzuschauen. Die sind beide toll anzuschauen. Und Will.i.am ist auch ein lustiger Typ.
Ja, aber
typ. Bei
Technikinteressierten ist es vielleicht ein anderer Fokus.
Ja, aber es geht ja am Ende dann doch nur um Quote. Es ist ja dann doch nur Fernsehen.
Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch ein Vorwurf.
Apples erster eigener Videocontent, ein Format, eine Castingshow, in der App-Entwickler ihre Ideen einer Jury vorstellen, die jetzt nicht unbedingt Ahnung davon hat, aber gut aussieht. Ähnlich wie bei der Höhle der Löwen. Weiß ich nicht, haben die Ahnung?
Die sehen auf jeden Fall nicht ganz so gut aus, finde ich, aber wahrscheinlich haben die mehr Ahnung.
Ich habe mir den Trailer auch angeschaut. Ich glaube, ich gebe dem Ganzen mal eine kleine Chance zumindest.
Gut.
Würde es mir mal kurz anschauen und danach kann ich immer noch sagen, ist nichts für mich. Das war's von uns beiden.
War's von uns.
Das war die Redaktionskonferenz an diesem Mittwochabend mit Rahel Klein.
Auf Wiedersehen.
Und
tschüss.
Mit Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.